Wir wollten heute, oder ich möchte gerne heute die Logik erster Stufe abschließen, damit wir vor dem Ende des Semesters noch ein Kapitel über Planung durchkriegen. Wir waren als Großthema bei automatischen, also bei maschinenorientierten Kalkülen für die Logik erster Stufe und hatten uns erstmal den Tableau-Kalkül angeguckt und hatten dafür neue Quantorenregeln und eine neue Schnittregel eingeführt. Und die Kernidee hierbei war, dass man das Raten von Instanzen. Wenn wir einen Allquantor haben, müssen wir irgendeine Instanz dafür finden. Und das kann irgendein Term sein. Und davon gibt es eben unendlich viele, dass wir das möglichst weit verzögern. Das geht auch, indem wir einfach Variablen einsetzen und hoffen, dass die später immer weiter instanziert werden, bis es alles einfacher ist. Das hat aber zwei Preise, die man bezahlen muss. Das eine ist, man muss skolemisieren. Man muss diese Skolem-Funktionen hier einsetzen, angewandt auf freie Variablen, in das wiederum dann Krempel eingesetzt wird, um die Abhängigkeiten zwischen allquantifizierten und existenzquantifizierten Variablen im Blick zu behalten. Und das Zweite ist, dass wir die Schnittregel verallgemeinern mussten, dass man zwischen beliebigen Literalen schneiden kann, wenn man sie denn gleich machen kann. Ja, und das hat diese Operation der Unifikation motiviert, die wir dann im nächsten uns genau angeguckt haben. Das erste, was wir uns angeguckt haben, war, dass Unifikatoren, dass es da auch sehr viele gibt, aber dass man sie alle repräsentieren kann durch den sogenannten allgemeinsten Unifikator, also denjenigen Unifikator, den man zu jedem anderen weiter instanziieren kann. Das ist sozusagen die Substitution, die zwei Terme gleich macht, aber sich am allerwenigsten festlegt. Und das ist genau das, was wir natürlich in dieser Schnittregel haben wollen. Wir möchten uns möglichst wenig festlegen, damit wir hinterher noch weitermachen können durch Instanzierung. Diese allgemeinsten Unifikatoren will man finden. Ja, man hat also minimale Elemente, allgemeinste Elemente, die anderen alle repräsentieren. Und die Frage ist, kann ich die berechnen? Und die Idee hinter dem Algorithmus, dem Unifikationsalgorithmus, den wir uns angeguckt haben, war, dass wir ihn als ein Transformationssystem aufschreiben. Ja, dass wir sagen, wir haben Repräsentationen des Problems, Gleichungssysteme. Und diese Gleichungssysteme formen wir so lange um, bis die Lösung ablesbar ist. Ja? Das heißt, wir definieren erstmal ein Gleichungssystem und den schreiben wir so als so eine Art logische Formel da, wo man im Kopf behält, dass und kommutativ und assoziativ und idempotent ist, also das heißt im Wesentlichen, ich darf die Unds umsortieren, wie ich will, ich kann sie ohne Klammern schreiben und wenn ich doppelte Elemente habe, kann ich die zusammenfassen. Und außerdem, dass die Gleichheiten hier drin, dass ich die umdrehen darf, so wie ich möchte. Okay? Andere Leute schreiben das mit Mengen von Zweiermengen oder von Paaren oder irgendwie sowas. Ich finde diese Schreibweise hübsch. Egal, wie man es macht, man hat irgendwie Mengen von Gleichungen und Gleichungen darf man umdrehen. Ja, wir definieren eine gelöste Form, eine Form, aus der man die Lösung gleich ablesen kann und überzeugen uns davon, dass die Lösung, die man abliest, das ist sehr wichtig, auch tatsächlich der allgemeinste Unifikator dieser gelösten Form ist. Ja, wie machen wir das? Wir erinnern uns daran, dass ein Unifikator allgemeiner ist als ein anderer, wenn ich ihn wenn ich den weniger allgemeinen bekommen kann, dadurch, dass ich den allgemeineren weiter instanziere, indem ich eine weitere Substitution davor schalte. Das ist in diesem Fall hier dieses, wir wollen zeigen, dass Theta ist irgendwie irgendeine Substitution, ach richtig, ich sollte dahin funzeln, so war das, ist irgendeine Substitution hinterhergeschaltet, hinter das Sigma E. Und diese Substitution, die wir finden wollten, in diesem Fall ist Theta wieder selber. Okay? Das heißt, wir haben einen allgemeinsten Unifikator. Und dann können wir das Transformationssystem relativ einfach aufschreiben. Wir haben drei Regeln. Die einfachste ist die Trivialitätsregel, wo wir gleiche Paare einfach wegschmeißen können. Dann haben wir die Dekompositionsregel, in der wir einfach, wenn wir zwei Terme gleich machen wollen, die die gleichen Kopfsymbole haben, dann kann man einfach die Argumente vergleichen. Und wir haben die Variablen-Eliminationsregel, dass wenn ich ein Paar habe, was schon so ein bisschen gelöst aussieht, Variable gleich Term, wo ich dann eine Substitution a für x auf den Rest des Problems anwende. Zwei Dinge, die da drin sind, zu beachten sind, ist einmal diese, wir dürfen nicht zulassen, dass dass x in den freien Variablen von a vorkommt, denn solche Paare sind unlösbar, davon hatten wir uns überzeugt. Und wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht zu häufig anwenden können, wir wollen hinterher, dass es terminiert. Wir machen das Ganze nur, wenn es tatsächlich irgendetwas verändert. Nämlich, wenn die Variable x, die wir eliminieren wollen, überhaupt noch in e vorkommt. Okay. Das ist unser Algorithmus. Wir haben ihn aufgeschrieben als drei Transformationsregeln. Wir haben dadurch abstrahiert von der Kontrolle davon, wann man welche Regel anwendet. Und wir können das tun, weil wir die Korrektheits- und Vollständigkeitseigenschaften haben, die einfach sagen, und Konfluenz, die einfach sagen, es ist wurscht, in welcher Reihenfolge wir das machen. Ja, wir kriegen immer dieselben Resultate. Und Korrektheit und Vollständigkeit, das ist etwas, was man eigentlich immer über einen Algorithmus sehen will. Und der lässt sich in dieser Form, lässt sich das besonders gut formulieren. Ja, wir müssen uns nicht durch irgendwelche Datenstrukturen oder so etwas quälen. Wir müssen uns nur davon überzeugen, dass die Lösungsmengen der Dinge, der Probleme über dem Strich genau die gleichen sind wie die Lösungsmengen der Dinge unter dem Strich. Das heißt, wir verlieren keine Unifikatoren dadurch, dass wir transformieren, und wir gewinnen keine Unifikatoren. Beides wäre schlimm. Okay? Und wenn man diese drei Dinge weiß, dann weiß man auch, dass man immer nur genau eine Lösung, wenn überhaupt, höchstens eine Lösung bekommt durch Unifikator. Dann hatten wir uns ein Beispiel angeguckt. Es gibt Probleme, die erlauben Unifikation, und welche, die erlauben keine. Und das Letzte, was wir so ein bisschen anbesprochen hatten, war Termination. Das ist das Letzte, was man über einen Algorithmus wissen will. Ja? Nämlich, dass er terminiert, sodass ich auch Unifikatoren immer berechnen kann. Und die Art, wie man sich Terminationsbeweise anguckt, oder wie Terminationsbeweise normalerweise gehen, ist, dass man eine Übersetzung schafft von Unifikationsproblemen in Strukturen, wo man im Wesentlichen zählen kann oder wo man nur endlich häufig kleiner werden kann. Und das Argument bei diesen Problemen ist immer, bei diesen Beweisen ist immer dasselbe. Wenn es eine unendliche Transformation in der Unifikation gäbe, gäbe es auch eine unendliche Transformation von immer kleiner werdenden Objekten, und in meiner nötherschen Ordnung. Da aber meine Halbordnung nötersch ist, kann es die nicht geben, also kann es auch keine unendlichen Transformationsketten in der Unifikation geben. Soweit so einfach, soweit so verständlich. Jetzt kommt der Trick. Ja, man muss eine nötige Halbordnung finden und man muss eine Abbildung von den Unifikationsproblemen finden, so dass alle Regeln in der Noetherschen, die Übersetzungen in der Noetherschen Halbordnung echt kleiner machen. Und das muss man hinfummeln. Ja, da ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Es gibt so ein paar Standardtools. Es gibt die lexikografische Ordnung. Ja, von der wir wissen, dass wenn die Komponentenordnung nötig ist, dass die lexikografische Ordnung nötig ist. Und wir haben die Multimengenordnung, die nötig ist, wenn die Komponentenordnung nötig ist. Lexikografische Ordnung kennen Sie, Multimengenordnung ist relativ einfach. Multimengen sind einfach Mengen, außer dass man Mehrfachnennungen zulässt. Und man macht eine Multimenge kleiner, indem man ein Element durch beliebig viele kleinere ersetzt. Okay? Und das ist noch nicht erstaunlich. Das Erstaunliche ist, dass das eben nötig ist, dass sich die, wenn die Komponentenordnung nötig ist. Und das nutzen wir jetzt hier aus. Was wir nämlich machen, ist, dass wir eine Maßabbildung in einen von Unifikationsproblemen in einen nötigen Raum bauen. Und zwar ist der ist das Maß μ einer Abbildung eines Systems E gerade ein Paar, da werden wir die lexikografische Ordnung nehmen, wobei, das ist ein Typo, das sollte n heißen, n die Anzahl der ungelösten Variablen in E ist und n die Multimenge der Termtiefen in E ist. Ja, also wenn wir uns sagen wir mal, dieses Gleichungssystem angucken, ja, dann gibt es hier überhaupt keine ungelösten Variablen. Okay? Und es gibt 1, 2, 3, es gibt hier zwei Terme drin, der erste hat Tiefe 3, der zweite hat Tiefe 3. Okay? Das heißt, das Maß dieses Unifikationsproblems ist gerade 0, 3. Okay? Wenn wir jetzt in das zweite übergehen, dann haben wir zwei Gleichungen, immer noch keine ungelösten Variablen, aber wir haben vier Terme, das heißt, wir haben die Multimenge 1, und was hatte ich gesagt, hier sind zwei, das ist 2, 2, 2, 2, ja, wir hatten vorher 3, 3, 2, 2, 2, 2, okay, das heißt, wir können, das heißt, die Menge 2, 2, 2, 2, also viermal die 2, ist kleiner, weil ich jeweils eine 3 durch zwei 2 ersetzt habe und dadurch die Menge kleiner gemacht habe, okay, also dieses Maß ist das, und wir wissen aus der allgemeinen Theorie, dass die Ordnung, die wir darauf haben, die Ordnung, die sich jetzt hier, ist nämlich gerade die lexikografische Ordnung auf den Paaren, wobei n die Ordnung, die Komponentenordnung, da gerade die Multimengenordnung ist. Jetzt müssen wir uns nur noch davon überzeugen, dass das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, nämlich dass hier das Maß kleiner geworden ist, dass das immer so ist. Und wenn wir uns die Regeln angucken, hier sind sie, ja, wenn Sie sich hier sehen, ja, diese Regel hier, die macht die Multimenge der Termordnungen kleiner. Ja, weil die Argumente immer eine um 1 kleinere Termordnung haben als die ganze Funktion. Und dann ersetzen wir 1, 2 Objekte durch Objekte mit kleinerer Termordnung, mit kleinerer Termtiefe. Also diese Regel macht die Multimenge kleiner. Diese Regel macht auch die Multimenge kleiner, ja, weil sie nämlich 2 Terme durch nix ersetzt. Ja, nix ist immer kleiner als, ja. Und dann haben wir diese Regel hier. Und die eliminiert ungelöste Variablen. Ja, in diesem Fall ist x hier ungelöst, ja, weil es ja noch in E vorkommt. Und hinterher ist es gelöst. Okay, dann haben wir die Anzahl der ungelösten Variablen kleiner gemacht. Was dabei durchaus passieren kann, ist, dass die Termtiefen massiv wachsen. Deswegen nehmen wir die Anzahl der ungelösten Variablen als die erste Komponente in der lexikografischen Ordnung. Jetzt müssen wir uns nur noch davon überzeugen, dass die anderen beiden Regeln nicht die Anzahl der ungelösten Variablen vergrößern. Aber hier passiert nichts mit den Variablen. Alle Variablen oben sind die gleichen wie die Variablen unten. Richtig? Da passiert nichts, die sind vollständig gleich bei dieser Regel. Hier kann es tatsächlich passieren, dass die Anzahl der ungelösten Variablen runtergeht, muss aber nicht. Okay? Das heißt, diese beiden Regeln, die die zweite Komponente unseres Maßes kleiner machen, erhöhen die erste Komponente nicht. Das heißt, in der lexikografischen Ordnung verhalten sie sich gut, während sie diese dritte Regel verringert die erste Komponente und vergrößert die zweite. Das ist aber nicht schlimm in der lexikografischen Ordnung. Das heißt, wir haben jetzt hier von allen Regeln nachgewiesen, dass sie die Maße echt verkleinert. Mit dem Erfolg, dass wir Termination haben. Denn wenn alle Regeln die Maße echt verkleinern und im Maßraum wir eine nötige Halbordnung haben, dann können wir nur endlich lange runtergehen, also gibt es nur endliche Transformationen. Ja, das ist ein Standardbeweis. Der Trick ist, dass man diese Maßfunktion findet in einem geeignet gewählten nötigen Raum. Und wenn man das hat, hat man Termination. Okay? Das heißt, wenn wir alles zusammenfassen, dann kriegen wir eine Entscheidbarkeit, wenn wir sicherstellen können, dass wenn wir irgendwann aufhören, weil wir nicht weitermachen können, also im Terminationsfall, dann müssen wir ja sicherstellen, dass das, was wir haben, entweder lösbar ist, also gelöst ist, oder unlösbar. Okay? Es könnte ja sein, dass wir nur zu wenig Regeln haben. Ja, dass wir terminale Objekte, terminale Gleichungssysteme haben, die zwar noch Lösungen haben, aber noch nicht in gelöste Form überführen können. Und das macht man mit diesem Lemma hier. Wir nennen Probleme U reduzierbar, wenn man sie noch weiter transformieren kann. Und dann zeigen wir, wenn wir einen unifizierbares Gleichungssystem haben, das nicht gelöst ist, dann kann ich noch transformieren. Oder andersrum gesagt, wenn ich nicht mehr transformieren kann, dann ist es etwa gelöst oder unlösbar. Okay, und jetzt müssen wir uns einfach für dieses Lemma müssen wir uns einfach angucken, wie sehen denn die ungelösten Paare aus? Ja, die haben die Form A gleich B. Ja, und wir haben ein Restproblem und dann gibt es irgendwie zwei Fälle. Ja. Entweder beides sind Nicht-Variablen, dann ist die einzige Möglichkeit, dass es lösbar ist, wenn sie dasselbe Kopfsymbol haben, dann können wir dekomponieren. Ja? Oder wir haben a gleich x, ja? Also x gleich b im Prinzip, dann können wir eliminieren. Oder aber durch die Trivialitätsregel weitermachen. Und wir sind schon wieder in einer Situation, wo uns ein Satz aus dem, oder der Beweis eines Satzes aus der Metatheorie, den wir dringend brauchen, nahezu vorschreibt, wie der Kalkül aussehen muss. Okay? Was wir hier machen, ist Algorithmendesign, der, wo wir durch den Beweis, die Beschäftigung mit der Theorie, sozusagen genau sehen, wie die Algorithmen auszusehen haben. Und wenn Sie etwas lernen in dieser Vorlesung, dann ist es dieses Ding, dass wir immer wieder in unseren Algorithmen genau in diese Situation reinlaufen. Und das gilt natürlich auch außerhalb der KI. Nur macht es da weniger Spaß. So. Gut, also, Unifikation ist gelöst. Ja? Wir wissen, sie ist entscheidbar, weil die Transformationsregeln terminieren, konfluent sind, vollständig und korrekt sind. Ja, das heißt, wir berechnen immer genau einen Unifikator. Und das Einzige, was uns im Prinzip noch fehlt, ist die Komplexität. Der Algorithmus, so wie ich ihn aufgeschrieben habe, ist exponentiell. Das liegt im Wesentlichen daran, dass wir eine schlechte Termdarstellung gewählt haben. Denn es ist relativ leicht, Unifikationsprobleme anzugeben, deren kleinste Lösung oder deren allgemeinste Unifikatoren exponentiell groß sind. Deswegen haben wir einen exponentiellen Algorithmus. Wenn man eine bessere Termdarstellung wählt, zum Beispiel nicht baumartige Terme, sondern wenn man die als DAGs aufschreibt, also als gerichtete azyklische Graphen, dann kriegt man, wenn man nur die Datenstruktur wechselt und dann die gelöste Form anders definiert, so dass das mit dieser Datenstruktur besser zurande kommt, dann wird dieser Algorithmus automatisch wird automatisch quadratisch. Und wenn man noch so ein bisschen drin rumschraubt, dann kriegt man Unifikation linear hin. Okay, also das heißt, Unifikation ist ein Algorithmus, der mit ein bisschen Arbeit extrem gutartig ist. Trotzdem relativ stark. Ja? Jetzt wollen wir das mal auf den Beispielen testen, die ich zur Motivation benutzt habe. Ganz was Einfaches. Die Blöcke, Sie erinnern sich, wir wollten sagen, alle Blöcke sind rot und daraus folgern, dass Block A rot ist. Ja, und das konnten wir machen, indem wir schreiben, für alle x, Block von x folgt rot von x, und wir wussten, A ist ein Block. Das heißt, wir interessieren uns dafür, ob wir zeigen können, dass aus den beiden Annahmen rot von A folgt. Wie machen wir das? Wir machen wieder ein Tableau, wo wir die beiden Annahmen positiv draufschreiben, wo wir die Vermutung, nämlich dass A rot ist, negativ draufschreiben. Und dann wenden wir unsere Regeln an. Wir haben die Alquantor-Regel, indem wir einfach x durch y ersetzen und den Alquantor absägen, weiterhin true. Dann haben wir eine Implikation, das heißt, der Antezedent wird falsch, der Sukzedent rot von y wird wahr. Aber wir schließen hier den Ast, indem wir Block von A mit Block von Y unifizieren. Das gibt uns den Unifikator a für y. Den wenden wir auf das gesamte Ding an. Das heißt, ich habe hier nochmal runterkopiert, Rot von A. Rot von A kann ich schließen mit der leeren Unifikation. Und dann haben wir das bewiesen. Okay? Das holt natürlich keinen hinterm Ofen hervor. Man hätte sich das auch sofort gedacht. Für Sie, für uns alle ist das natürlich trivial, aber es ist ja auch ein winzig kleines Tableau. Wir werden uns etwas größere Beweise angucken, aber das möchte ich in diesem Fall nicht in den Tableaus machen, sondern in der Resolution. Sie erinnern sich, wir hatten in der Aussagenlogik zwei Verfahren kennengelernt. Wir hatten einmal das Tableau, was im Wesentlichen ein disjunktives Normalformverfahren ist, und das Resolutionsverfahren, was im Wesentlichen ein konjunktives Normalformverfahren ist. Und ich möchte die Resolution jetzt noch ein klein bisschen besser angucken. Man kann beweisen, dass diese Tableaus erster Stufe vollständig und korrekt sind. Da möchte ich hier nur ganz, ganz kurz was zu sagen. Wir wissen, wie es geht. Ja? Korrektheit macht man, indem man in solchen Testkalkülen zeigt, dass alle Regeln die Erfüllbarkeit erhalten. Sie erinnern sich, wenn wir unten am Tableau lauter geschlossene Tableaus haben, dann sind die natürlich unerfüllbar, weil wir A und nicht A im Wesentlichen in dem Ast haben. Das heißt, wenn die Erfüllbarkeit erhalten wird, folgt aus der Unerfüllbarkeit des Endes die Unerfüllbarkeit der Vermutung. Und wenn die Vermutung, dass sowieso falsch ist, unerfüllbar ist, das heißt, dann ist sowieso true, allgemeingültig, und das gibt uns Soundness. Das Schöne an unseren Kalkülen, die eine Kopie der Aussagenlogik drin haben, ist, dass wir für solche Beweise fast alles schon getan haben. Und das Einzige, was wir wirklich brauchen, sind die Existenzregeln und die Allregel. Die Allregel können wir direkt durch das Substitutionswertlemma machen, und die Existenzregel folgt auch sofort. Und dann haben wir sofort Soundness. Das ist ein Grund, warum wir Substitutionswertlemma bewiesen haben. Wer sich für die Skolemisierung interessiert, der sollte sich diesen Beweis angucken. Sie erinnern sich, dass wir gesagt haben, wir müssen Skolemisierung einführen, damit wir die Abhängigkeiten im Blick behalten. Und das, wenn und hier dieser Beweis zeigt uns genau, wie das geht. Ich möchte aber den nicht angucken, das ist die eine Sache. Und dann kann man Vollständigkeit genau wie immer machen, indem wir nämlich zeigen, dass die Familie aller Mengen, die kein geschlossenes Tableau haben, eine abstrakte Konsistenzklasse ist. Das können wir im aussagenlogischen Fall direkt machen wie immer. Und im Allfall müssen wir zwei Dinge zeigen. Wir haben einmal hier relativ trivial hier so ein Beweistransformationsargument für den Existenzfall. Und für den Allfall müssen wir ein sogenanntes Lifting-Lemma zeigen. Lifting-Lemma, das sagt im Wesentlichen, wenn ich ein geschlossenes Tableau für eine Menge Theta von Phi habe, Phi eine Menge mit vielleicht Variablen, dann kann ich das liften in ein Tableau für Phi selber. Und hier kommt dann die Eigenschaft der allgemeinsten Unifikatoren rein. Ist auch nicht sonderlich schwer, möchte ich aber jetzt nicht drauf eingehen. Und Sie haben den Beweis hier stehen, können Sie sich durchlesen. Wie gesagt, ist nicht rasend schwer. Was ich stattdessen machen möchte, ist, dass ich mir nochmal kurz mit Ihnen Resolution angucke. Sie erinnern sich, Resolution war, wir hatten Klauseln. Klauseln als Disjunktionen von Literalen. Und wann immer ich die Form hatte, ein Literal A true oder irgendein Rest und auf der, in einer anderen Klausel A false oder ein anderer Rest, dann konnte ich A true und A false aus den Klauseln rausschneiden, den Rest vereinigen und hatte eine neue Klausel. Das war alles, was wir brauchten auf der Klausel-Normalform. Die Klausel-Normalform konnten wir herstellen, indem wir so Transformationsregeln hatten, die im Wesentlichen gelabelte Formeln, die Labels immer weiter reinzogen. Resolution in der ersten Stufe ist sehr ähnlich. Wir müssen erweitern, wir müssen in diesem Fall den Kalkül für die Klausel-Normalform erweitern, für den Quantorenfall. Wenn wir ein für alle x a true haben, dann können wir einfach a true wählen. Und wenn wir ein für alle x false haben, dann skolemisieren wir einfach. Und zwar sind das ganz genau die Analoga zu den Regeln im Tableau-Kalkül. Und das ist im Übrigen etwas, was Sie bei First-Order-Beweisern immer wieder finden. Wir haben, wie gesagt, wir haben eine, genau wie wir in den Termen oder in den propositionalen Formeln, so eine Schicht von Aussagenlogik und Quantoren oben drauf haben und darunter irgendwie Formeln, Terme, werden wir auch Regeln haben, die sich um den aussagenlogischen Teil kümmern und dann alles, was drunter ist, wird per Unifikation gemacht. Okay? Das ist genau das, was wir hier haben. Ja? Hier haben wir die Junktoren- und Quantorenregeln, hier also speziell die Quantorenregeln, die dazugekommen sind. Und dann haben wir Regeln der Resolution. Ja? Die Resolutionsregel sieht ganz genau aus wie vorher. Wir haben ein Literal, was true ist, oder irgendein Rest. Wir haben ein Literal, was mit falsch gelabelt ist, oder irgendein Rest. Die beiden können wir wegschneiden. Und wir machen die Vereinigung aus C und D. Der einzige Unterschied ist, dass anstatt, dass wir darauf bestehen, dass die Literale, über die wir schneiden, gegengleich sind, erlauben wir hier, dass sie gegengleich machbar sind durch eine Substitution und wir verwenden die allgemeinsten Unifikatoren dafür. Stellt sich raus, dass das noch nicht reicht. Wir brauchen noch eine sogenannte Faktorisierungsregel, die sagt einfach, wenn wir zwei Literale gleich machen können, durch einen allgemeinsten Unifikator, dann können wir sie mergen in einen. Ja. Sie erinnern sich, Resolution versucht zur leeren Klausel zu kommen. Und manchmal ist es so, dass wir den ganzen Krempel nicht wegkriegen. Und dass wir dann faktorisieren müssen, um zwei Literale zu einem zu machen, den wir dann wegkriegen können. Relativ einfacher Kalkül. Im automatischen Beweisen der ersten Stufe gibt es letztlich zwei Ideen. Die eine ist, wir verschieben die Suche nach Unifikatoren, wir versuchen die Suche nach Instanzen und machen das durch Unifikation. Das ist die eine Idee. Und die zweite Idee ist, wir benutzen Skolemisierung, damit das Ganze sound wird. Okay? Und jetzt möchte ich Ihnen das an zwei Beispielen zeigen. Das eine, die sind beide aus Russell Norvig. Ja, man sieht schon, wann das Buch geschrieben ist, nämlich gerade nicht 2009. Sie erinnern sich vielleicht an den Iran-Contra-Skandal, wo irgendwie unter Reagan, glaube ich, oder so, war es dann so, dass das irgendwie unter der Hand an in Nicaragua oder sowas, also irgendwo in Mittelamerika, Waffen verkauft wurden. Und das hat ein Colonel West organisiert. Also wir haben diese folgende Situation, die wir dann später in Logik erster Stufe aufschreiben werden. Wir haben also, dass es eine Straftat ist, wenn Amerikaner Waffen an verfeindete Staaten verkaufen. Es gibt einen Staat, no, der verfeindet ist. Die haben Raketen und die Raketen wurden ihnen alle verkauft durch Colonel West und der ist ein Amerikaner. Okay? Das schreiben wir jetzt auf in eine Klausel Normalform und wir werden häufiger mal hier sowas von der Form P und Q und R impliziert S für die Klausel P false, Q false oder R false oder S true schreiben. Ja, das ist manchmal so ein klein bisschen angenehmer zu lesen. Ja? Es ist eine Straftat, wenn ein Amerikaner Waffen an verfeindete Nationen, ja, wenn wir einen X1 haben, der ein Amerikaner ist und ein Y haben, was eine Waffe ist, und wir haben ein Z, das verfeindet ist, und X1, Y, die Waffe Y1 an Z1 verkauft, dann ist X1 ein Straftäter. Ja? Nono hat Waffen, ja, dann also Raketen, dann wissen wir, es gibt ein X, das von Nono, das Nono gehört und das ist ein Missile, also eine Rakete. Ja? Wenn Sie sich hier angucken, was hier passiert, ja, dann kriegen wir gerade Skolemisierung. Wir haben nämlich, es gibt ein X, es gibt, das ist, die X ist die einzige freie Variable, das heißt, wir kriegen eine Zeugenkonstante, wir nennen sie C und kriegen zwei Klauseln, nämlich own no C und C ist ein Missile. Da sollte noch ein true dran. Dann haben wir alle Raketen von no sind durch Colonel West verkauft worden. Also, wenn X2 eine Rakete ist und NN gehört, dann hat West X2 an NN verkauft. Raketen sind Waffen, klar. Ja, alle Feinde der USA sind verfeindet. West ist ein Amerikaner und No ist ein Feind der USA. Das ist alles Wissen, was wir brauchen. Und mit dem Ganzen können wir jetzt anfangen zu resolvieren. Sie sehen, dies hier ist ein klein bisschen komplizierterer, Beweis. Wir haben hier die ganzen, an den Blättern dieses Beweises, haben wir diese ganzen Klauseln, die wir uns angeguckt haben. Und wenn man den Beweis weiterverfolgt, blum, 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 am Ende kommen wir mit einer leeren Klausel raus. Ja? Wir haben also einen Resolutionsbeweis. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, wir haben die erste Klausel, eine Fünferklausel. Dann haben wir die Vermutung, ja, die wir beweisen wollen, dass Colonel West ein Krimineller ist, haben wir negativ markiert, ja, und können losresolvieren. Ja, wir können Crook von x1 true und Crook von west false können wir wegresolvieren, indem wir west für x1 einsetzen und kriegen diese Viererklausel, in dem x1 hier west geworden ist. Okay? Können wir wieder resolvieren, Ami von west true, Ami von west false, kriegen wir diese Dreierklausel. Okay? Diese Dreierklausel können wir mit dieser Klausel, dass Raketen Waffen sind, resolvieren, kriegen eine neue Dreierklausel von dieser Form. Die können wir resolvieren, wo wir Missile positiv und negativ haben, kriegen wir hier diese Klausel und so weiter und so fort. Wenn ich hier das weiter durchgehe, werden nur alle gelangweilt. Das müssen Sie mal selber mit dem Finger auf dem Ausdruck irgendwie durchgehen. Das Interessante an der Sache ist, wir haben eine leere Klausel. Okay? Das ist jetzt ein Beweis. Den habe ich Ihnen gezeigt, vor allen Dingen deswegen, um zwei Dinge. Einmal, um Ihnen Skolemisierung zu zeigen in einem einfachen Fall. Wir haben die Zeugenkonstanten. Und außerdem eine Sache, die man leicht vergisst, nämlich, dass man bei Klauseln die Variablen alle neu standardisieren müssen. Okay? Das heißt, Sie werden sehen, dass wir hier überall neue Variablen haben. Ja, denn Klauselmengen sind implizit außen quantifiziert. Und dadurch geht jeder Quantor über alle Klauseln. Und das heißt, ich muss alle Klauseln, also alle Variablen so benamsen, dass ich hinterher ihn unifizieren kann. Das heißt, jede Klausel hat ihre eigenen Variablen. Ja, Klausel 1 hat die 1er Variablen. Dieses hier hat gar keine Variablen. Klausel 2 hat die 3 hat die 2er Variablen und so weiter. Ja, und wenn Sie das sich angucken, brauchen wir das auch. Okay. Das ist die erste Sache. Ich möchte noch ein Beispiel zeigen, noch kurz vor der Pause. Auch nochmal so ein kleines Puzzle. Ja, jeder, der alle Tiere liebt, wird von irgendjemand anders geliebt. Jeder, der ein Tier tötet, wird von keinem geliebt. Jack liebt alle Tiere, Katzen sind Tiere und Jack oder Curiosity haben die Katze getötet und der Name der Katze ist Garfield. Okay? Weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt, Russell und Norvig offensichtlich. Und das ist aber, also Sie können sich genauso gut vorstellen, dass Sie zum Beispiel das Zwei-Stein-Rätsel aus der Zeit jeder Woche so aufschreiben. Geht auch sehr gut und dann Logik erster Stufe kriegen. Wenn wir es jetzt mal uns genau durchgucken, und ich möchte das eigentlich nur für das Erste machen, um Ihnen die Skolemisierung hier anzugucken. Wir haben nämlich hier für alle x und y, wenn x ein Tier ist und da habe ich Lab falsch rum, ne? Wenn x ein Tier ist und x y liebt, dann gibt es ein Z. Ja, also das Lab muss man hier umdrehen. Ja. Wenn es ein X gibt, ja, Mist, gut. Ja, das X hier geht über das Ganze, das für alle Y, das X liebt nämlich alle Tiere. Dies hier müsste, nein, nein, genau. So ist es nämlich. Dieses x muss an y sein, es tut mir leid. Ja? Und dann haben wir, es gibt ein z, sodass z x liebt. Wenn wir jetzt Klausel normalisieren, dann schneiden wir erstmal das x weg und ersetzen es durch ein x1. Ja? Und dann irgendwann, wenn wir nämlich an diese Existenz kommen, dann müssen wir es kolimisieren für das Z, nämlich einsetzen ein f von x. Und da wir hier zwei Literale haben, wenn Sie sich mal durchdenken in dem Kalkül, dann werden Sie sehen, dass wir brauchen zwei Skolem-Konstanten, nämlich einmal f und das andere mal g. Okay, weil wir zwei Kopien dieses Love haben, weil wir da ein Und aus, ein implizites Und, nämlich das, was hier im Antizedenten ist, ausmultiplizieren. Und dann kriegen wir diese beiden Klauseln. Die anderen sind relativ einfach. Und am Ende kriegen wir folgenden Beweis. Ja, da ist es, wir haben einmal Katzen sind Tiere. Ja, wenn wir dann wissen, dass Garfield eine Katze ist, kriegen wir raus, dass Garfield ein Tier ist. Hier haben wir, wenn x3 Garfield umlegt, dann liebt z3, z3 ist universell quantifiziert, dann liebt niemand x3, steht da. Naja, wenn das x3 jetzt der Jack ist, ja, dann liebt niemand Jack. Andererseits wissen wir aber, weil Jack alle Tiere liebt, muss es einen geben, der ihn liebt. Ja, wer ist das? Na, ist das? Das ist der G von Jack. Das ist der Liebhaber von Jack. Und wenn man hier, und dann kann man die Resolution machen, das kann also nicht sein, dass niemand Jack liebt. Aber es trotzdem den G von Jack liebt, der Jack liebt. Und dadurch erzeugen wir einen Widerspruch. Okay? Auch wiederum, ich kann hier mich mit meinem Laserpointer abrackern, bis ich blau im Gesicht bin. Das ist eine Sache, da müssen Sie einfach ausdrucken, mit dem Finger durch den Beweis gehen. Bis sie es alles nachgeprüft haben und selber glauben. Oder zumindest ich muss das. Ja. Ja. Ja, ja. Das steht eigentlich so, dass an beiden stehen. Es wäre besser, ich würde es irgendwie mehr in der Mitte schreiben. Dann sähe man es leichter. Das ist die Resolution. Resolution nimmt zwei Klauseln, schneidet die jeweiligen Literale ab und instanziert beide mit dem Moskvin General Unifier. Sehr häufig ist es so, dass nur eine Seite die Variablen hat. Ja, also wir haben hier das, hier ist keins, da ist das x3 drin. Ja, aber beide werden instanziert. Nur ändert sich dieses hier nicht. Sie haben recht. Ich habe es noch nicht so hingefummelt gekriegt vor der Vorlesung noch, dass ich das an die richtige Stelle gekriegt habe. Das werde ich aber noch tun. Ja. Eine andere Sache, die Sie hier vielleicht sehen sollten, man könnte ja von den Beispielen das Gefühl kriegen, dass man immer nur eine Variable instanziert. Das stimmt aber nicht. Hier brauchen wir zwei. Und ich bin mir sicher, dass es irgendwo noch Fehler in den Dingern gibt. Das ist ziemlich fieselig, das hinzukriegen. Deshalb schreiben Sie mir dann bitte per Mail.
Eine andere Frage.
Ja.
Ich habe jetzt immer noch diese Kill Curiosity Gap. Das habe ich jetzt quasi hinzugefügt und damit dann angefangen, das zu
genau.
Um das zu beweisen, dass es true ist.
Genau, da haben wir die Vermutung.
Aber wenn ich jetzt halt Resolution ohne das ausführen würde, könnte ich ja theoretisch.
Dann, das ist eine gute Frage, ja, dann würden wir ein erfüllbares Problem haben. Ja, und dann würden wir keine leere Klausel kriegen. Okay? Nö, dürfen wir auch nicht. Korrektheit steht dagegen. Eine andere Sache, das werde ich jetzt nicht sagen, weil das nicht stimmt. Oder zumindest kriege ich jetzt das Argument nicht her. Was ganz interessant ist bei all diesen Sachen, ist häufig sich die Substitutionen zurück zu verfolgen. Das geht aber in diesem Beispiel nicht. Da sollte ich vielleicht irgendwann mal noch ein existenzielles Beispiel machen. Weil wenn man existenzielle Vermutungen hat, dann werden die ja mit falsch gelabelt, dann werden die wie ein Allquantor behandelt. Das heißt, es geht auf eine freie Variable zurück. Und die wird irgendwo, wenn wir die leere Klausel erzeugen wollen, wird die instanziiert. Und sehr häufig ist es interessant, sich diese Substitution anzugucken, weil die einem sagen, wer es denn ist. Okay? Das werden wir, das sind die sogenannten Antwortsubstitutionen, und das werden wir jetzt, wenn wir auf Prolog übergehen, werden wir das uns genauer angucken. Gut. Man kann jetzt wieder auch für Resolution sich genau wieder Korrektheit und Vollständigkeit angucken, und es geht letztlich ganz genauso wie im Tableau-Fall. Ja, wir müssen uns einerseits mit Substitutionswertlemma auseinandersetzen, wir müssen uns mit der Skolemisierung auseinandersetzen für die Korrektheit, für die Vollständigkeit brauchen wir wieder so ein Lifting-Lemma, und das ist hier relativ viel komplizierter, deswegen werde ich da auch nicht drüber gehen, sondern werde jetzt direkt als nächstes eine Anwendung von sowohl Resolution als auch Suche das logische Programmieren angucken. Allerdings machen wir erstmal 5 Minuten Pause, das heißt, wir werden bis 13 nach Frischluft tanken können.
Fehlt noch jemandem so eine Tanten für die Evaluierung von...
Wir gucken uns jetzt eine Anwendung der Logik auf das Programmieren an. Wer von Ihnen hat schon mal logisches Programmieren gemacht? Wer hat schon mal Prolog programmiert? 2, 3, 4, 5, so ein bisschen, 6, 7, das ist ja schon mal was. Dieses hier, logisches Programmieren, ist im Prinzip eine Anwendung dessen, was wir uns heute auch schon angeguckt haben. Ja? Nämlich, dass man in Algorithmen die Ebene dessen, was kann ich machen, was kann ich für Schlüsse ziehen, was kann ich berechnen, wie kann ich transformieren, trennt von der Ebene, wann mache ich was. Und stellt sich heraus, dass man Programmieren auch begreifen kann als Anfragen stellen an eine Wissensbank. Also meistens ist es so, dass man in den Programmen irgendwelches Wissen hat. Wenn Sie sich ein Steuerprogramm vorstellen, dann müssen Sie was über Steuerrecht wissen und wissen, wie viel man wo absetzen darf und all so ein Krempel. Und dann interessieren Sie sich für gewisse Sachen, die hoffentlich aus diesem Wissen folgen. Ja? Wie viel kriege ich denn wieder? Oder kann ich mein Wohnmobil als Dienstarbeitszimmer absetzen? Oder irgendwie solche Dinge, ja? Und die Antwort ist dann typischerweise ja oder nein. Oder aber, Ja, gibt es ein Steuerschlupfloch, das? Ja, da möchte man gerne eine Antwort haben. Ja, wenn du in ein Schiff, einen Supertanker investierst, dann kannst du und so weiter. Ja. Und das ist letztlich, was wir hier benutzen wollen. Und im Prinzip, und das ist wieder die Idee, die hier hintersteht, wollen wir dem Programm nicht sagen, mach erst dies, mach erst das, mach erst jenes und dann hast du Folgendes. Sondern das soll bitteschön, dass die KI-Programmiersprache selber wissen. Das ist genauso, wie wenn man, und das ist eine der tollen Sachen, die man kriegt, wenn man Professor wird, dann muss man nicht mehr selber programmieren, sondern man programmiert Doktoranden. Ja? Man teilt denen irgendwelches Wissen mit oder sagt, wo sie es finden können. Ja? Und dann sagt man, mach mal. Ja? Und dann stellt man Fragen. Sag mal, wie ist denn das eigentlich? Ja? Und so weiter und so fort. Und dann sagen die ja oder nein und siehst du so. Das ist so der Unterschied. Und Doktoranden sind sehr viel näher an künstlicher Intelligenz als, sagen wir mal, C++. Klar, C++, man kann wirklich sagen, mach das und so weiter. Hat man mehr Kontrolle drüber, das ist schön. Ja. Ist aber mehr Arbeit. So war die Motivation, neue Programmiersprachen zu basteln. Und Prolog war letztlich der Beitrag zu den Programmiersprachen aus der KI. Und die Idee war einfach, dass man sagt, wir schreiben einfach die Situation auf, dann wird uns das Programm, die KI-Programmiersprache mit der ganzen KI, die da drin steckt, schon die Antwort geben. Ja, ein Beispiel, wir schreiben, was wir über Menschenwissen auf, ja, Leibniz ist ein Mensch, Sokrates ist ein Mensch, Sokrates ist Grieche und jeder Mensch ist fehlbar. Und dann kann man fragen, gibt es fehlbare Griechen? Und die Antwort, die man erwartet, ist, ja, Sokrates. Nicht Leibniz, der war Deutscher, soweit man das zu dem Zeitpunkt sagen kann. Aber das ist die Antwort, die man kriegt. Oder aber, wir sagen sowas, wir wissen was über Addition, wir wissen x plus 0 ist x und wenn x plus y gleich z ist, dann ist x plus der Nachfolger von y gerade der Nachfolger von z. Und 3 ist eine Primzahl und alle solchen Sachen. Und dann kann man sich fragen, naja, gibt es ein z, sodass der Nachfolger von 0 plus dem Nachfolger von 0 gerade z ist? Und wenn man das mal zivilisiert ausdrückt, gibt es ein Z, sodass 2 plus 1 Z ist? Und die Antwort ist, ja, 3. Und die Idee hierbei ist, dass man Logik nimmt, Logik, um diese Dinge aufzuschreiben, ja, Sachen über Leibniz, das haben wir schon gesehen, Sachen über natürliche Zahlen, auch das haben wir schon gesehen, und dass man die Logik nimmt für die Berechnung. Und das hat einen der frühen KI-Forscher, Kowalski, in den frühen 70er Jahren, als diese ganzen Sachen erfunden wurden, da war gerade 65 Resolution erfunden worden mit Unifikation. Und dem ist aufgefallen, dass es ganz viele Algorithmen gibt, in denen man einmal einen logischen Teil hat, zum Beispiel Unifikation, was kann man in was transformieren? Und dann Kontrolle, wie mache ich es denn geschickt? Wie mache ich es, damit das nicht so lange dauert? Und so weiter. Und die Idee war, dass wenn man schon Logik hat, kann man unter Umständen durch Festlegung oder KI in der Kontrolle gute Resultate rauskriegen. Und für einige Dinge funktioniert das auch. Wir haben daraus eine Programmiersprache, Prolog, bekommen. Prolog ist eine Turing-vollständige Programmiersprache. Gewisse Sachen kann man sehr schön da drin programmieren. Man kann wunderbar Metaprogramming machen. Aber wenn man große Programme schreiben will, dann wird es furchtbar. Sie ist ungetypt, das ist so eine Art Scripting-Programmiersprache. Kleine Sachen sind hübsch. In Prolog zu kompilieren ist auch hübsch. Für große Entwicklungen hat es sich nicht durchgesetzt. Außer in gewissen Spezialgebieten, wo man Unifikation durch etwas Stärkeres ersetzen kann. Constraint Satisfaction Probleme im Wesentlichen. Und dann statt Unifikation, wie wir sie hier benutzen werden, Constraint Solving einsetzen kann. Dann hat man ein extrem mächtiges Verfahren. Die Geschichte, die da immer wieder zitiert wird, ist die folgende. Der Hafen von Singapur, ich weiß nicht, ob Sie das vor Augen haben. Das ist so ein riesenlanger Schlauch, der die Insel Singapur irgendwie abtrennt von, ist das Indonesien, weiß das einer? Ist auch eigentlich wurscht. Ja, Riesenschlauch, groß, man hat aber eine ganz, ganz enge Stelle, wo die Schiffe rein und raus müssen, die so in der Größenordnung im Wesentlichen ein Schiff durchpasst. Ja? Und die ganze Wirtschaftsleistung von Singapur wird dadurch bestimmt, wie viele Schiffe durch diese Meerenge passen. Die kann man auch nicht wegsprengen und so weiter. Und das heißt, die ganze Wirtschaft von Singapur ist daran interessiert, dass es ein Scheduling-Programm gibt, was eben sagt, also erstmal das Schiff raus und dann das Schiff rein und dann und so weiter. Ja. Und deswegen hing da sehr viel dran. Es gab ein Programm, das hat sich als nicht leistungsfähig genug herausgestellt. Dann gab es natürlich das typische IT-Projekt, jetzt machen wir mal ein neues Programm. Und das ist irgendwie nach 5 Jahren ist das immer noch schlechter gewesen als das vorherige. Und dann hat sich irgendeiner mal hingesetzt und hat das im Wesentlichen in, ich glaube, sowas wie 200 Zeilen Prolog hingeschrieben. Prolog mit Constraint Solving. Im Wesentlichen ein cleverer Doktorand hat das Problem, wo irgendwie eine Armee von 100 Programmierern 5 Jahre dran gescheitert sind, im Prolog hingeschrieben, weil das genau das richtige Tool war. Man konnte das Wissen über den Hafen aufschreiben und man hatte die nötigen cleveren Verfahren, die einem das Antwort geben erleichtert haben. Constraint Satisfaction. Wir werden allerdings jetzt die einfache Variante machen, einfaches logisches Programmieren. Das machen heute nur noch relativ wenige Leute im Echteinsatz, nachdem Prolog die Sprache war in der Linguistik und weite Teile der künstlichen Intelligenz. Es gab sogar in den frühen 80er Jahren gab es in Japan das Fifth Generation Project, wo die Japaner gesagt haben, so und jetzt bauen wir mal Prolog-Maschinen, die direkt Prolog bis auf Chip-Ebene runter haben und damit schlagen wir dann die ganze Welt und machen KI für den Rest. Das ist spektakulär gescheitert, hatte aber etwas unheimlich Gutes. Sowohl in Europa als auch in den USA konnte man tolle Anträge schreiben und sagen, wir müssen jetzt hier Logik machen, damit uns die Japaner nicht total abhängen. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Geld in die KI gekriegt, indem wir den Popans Fifth Generation Project aufgebaut haben und alle hatten Schiss davor. Bis sie dann keinen Schiss mehr davor hatten. Und dann war das nicht mehr ganz so leicht, in der KI überhaupt noch Geld zu kriegen. Und gut. Aber man sollte Prolog kennen. Und es geht mir hier weniger darum, dass Sie jetzt total gute Prolog-Programmierer werden, sondern eher darum, dass man die Grundzüge dessen versteht, was da abgeht. Und das Allerbasicste ist im Wesentlichen, wir haben eine Wissensbank, die wir deklarativ in einer Teilmenge der Logik ersten Stufe aufschreiben und haben dann ein Suchverfahren, was uns Anfragen beantwortet. Abkömmlinge dieser Sachen gibt es immer noch, wie zum Beispiel Constraint Logic Programming. Es gibt auch Functional Logic Programming, in denen sich gewisse Sachen sehr gut und einfach formulieren lassen. Wenn Sie mal von deduktiven Datenbanken gehört haben, das ist im Prinzip auch im Wesentlichen Prolog. Prolog, in dem man gewisse Teile sehr groß skaliert hat. Okay, so. Ja, was haben wir? Wir haben eine Sprache. Wir haben, geben uns Terme, Terme erster Ordnung. Alles, was klein geschrieben ist, sind Konstanten und Funktionen und Prädikate. Alles, was groß geschrieben ist, sind Variablen. Und wir können damit dann Fakten aufschreiben. Zum Beispiel, Garfield ist eine Katze. Und da können wir aufschreiben als Cat, runde Klammern von Garfield. Jetzt ganz wichtig, Punkt. Prolog-Syntax, okay? Alle Fakten und Regeln werden mit einem Punkt abgeschlossen. Ja? Dann haben wir sowas Regeln, Dinge, die in unserer Wissensbank wahr sind unter einer Bedingung. Ja? Das nennen wir Regeln. Eine typische Regel ist sowas wie X, und Regeln sind etwas von der Form, wenn A und B und C und D, dann D. Nur das im Prolog schreiben wir es andersrum. Ja? X ist ein Auto, falls X einen Motor hat und 4 Räder hat. Punkt. Okay? Und das ist schon alles, was es gibt. Ja, wir können Regeln und Fakten aufschreiben. Und das gibt uns eine Wissensbank. Und alle Antworten sind Fakten, die wir daraus herleiten können. Und zwar wie? Durch Modus Ponens. Das Falls ist gerade ein umgedrehtes Wenn. Ja, durch und Einführung und durch Substitution. Ja, Teilkalkül des natürlichen Schließens, wir haben ihn gesehen, gibt uns vor, was wir aus dieser Wissensbank ableiten können. Das gibt uns sozusagen den logischen Anteil der ganzen Geschichte vor, und das gibt uns vor, was der Prolog-Interpreter oder Compiler zu leisten hat. Also, wenn wir, C hat einen Motor, C hat 4 Räder und X ist ein Auto, wenn es einen Motor und 4 Räder hat, dem können wir Anfragen stellen, und wir können uns fragen, sowas wie, ist C ein Auto? Und die Antwort muss ja lauten, denn es gibt ja folgenden Beweis hier mit den Regeln, die wir vorher gesehen hatten, die begründen, dass C ein Auto ist. Und der Trick der Programmiersprache hierbei ist jetzt einfach, dass man diese Beweise nimmt und zu sagen, von unten nach oben automatisch baut, indem man nach ihnen sucht. Okay? Gucken wir es uns mal an. Anfragen müssen wir noch definieren. Eine Anfrage ist nichts anderes als einfach eine Liste von atomaren Fakten. Und jetzt können wir einfach Fragen stellen. Zum Beispiel, ist C ein Auto? Das Problem an dieser Sache ist folgendes. Wenn wir eine Wissensbank haben, so eine wie diese hier mit diesen 3 Klauseln, 2 Fakten und einer Regel, dann kann es sein, dass die dadurch erzeugte Menge von Antworten unendlich groß ist. Typischerweise ist sie unendlich groß. Okay, das heißt, wir können nicht einfach sagen, okay, wir haben hier eine Wissensbank, dann kompilieren wir das in eine Menge von Fakten und wenn jemand fragt, ist C ein Auto, dann gucke ich einfach nach. Sondern was man machen will, ist, dass man das inkrementell by need berechnet. Okay? Gucken wir uns zum Beispiel mal eine andere Wissensbank an, Nut von 0 und Nut von S von X, wenn Nut von X, ja, so machen wir die natürlichen Zahlen, in Nachfolger- und Null-Schreibweise. Und schon da, aus dieser kleinen Wissensbank, kriegen wir natürlich eine unendliche Faktenmenge, nämlich 0 ist eine natürliche Zahl, der Nachfolger von 0, also 1 ist eine natürliche Zahl, 2, 3, 4 und unendlich weiter. So, das heißt, was wir machen in Prolog, ist, dass wir das Ganze als ein Suchproblem interpretieren. Ja, wir haben also die Zustände sind einfach Ziele. Also wir haben Zieltuppel. Und wenn wir ein Zieltuppel dieser Bauart hier haben und eine Regel H, falls B1 bis Bm, dann kann ich daraus dieses Tuppel abbilden, ja? Sigma von B1, Sigma B von Bm, Sigma von R und so weiter, wobei Sigma ein Unifikator. Und wir werden immer den allgemeinsten nehmen natürlich, das haben wir ja schon gelernt, wenn ein Unifikator ist, der H und G gleich macht. Okay? Das ist alles, was Prolog ist. Also wenn ich die Anfrage stelle, ist 2 eine natürliche Zahl, ja, dann kann ich dieses Backchaining machen. Ich kann mir angucken, gibt es ein Unifikator mit Nut von 0 hier und die Antwort ist ja, Sie müssen das, es tut mir leid, ich habe hier keine Tafel, nächstes Semester. Nut von 0 auf der einen Seite ist gleich Fragezeichen Nut von S von S von 0. Ja, da können wir Dekomposition machen, vergleichen 0 und S von 0. Und da sehen wir, das funktioniert nicht, weil das eine fängt mit S an, das andere fängt mit 0 an. Es gibt keine Substitution, die das gleich machen wird. Okay? Das heißt, da schlagen wir fehl. Aber es gibt einen Unifikator zwischen Nut von S von X und Nut von S von 0. Was ist der allgemeinste Unifikator da? Ganz genau. Wenn ich x zu S0 mache, dann wird Nut von S von x gerade Nut von S von 0. Okay, gut. Was mache ich dann? Ich ersetze den Kopf dieser Regel durch den Body, der substituiert wird. Also haben wir das neue Goal, Nut von S von 0, Nut von x. Das ist der Body hier mit der Substitution von eben Nut von S von S, Nut von S von 0. Und dann fangen wir normal an. Der nächste Next-Operator, ja? Gehen von oben nach unten durch. Gibt es einen Unifikator von Nut von S von 0 und Nut von 0? Die Antwort ist wieder nein. Aber wir haben einen Unifikator mit Nut von S von X und Nut von S von 0. Und das ist wieder gerade 0 für X. Okay, wir ersetzen den Kopf durch den Body, x für 0, wir kriegen hier Nut von 0, gehen wieder in unsere Wissensbank von oben aus rein, gibt es einen Unifikator Nut von 0? Ja, Nut von 0 ist schon Nut von 0, das heißt, wir können das mit der leeren Substitution machen und weil wir das können, kriegen wir die leere Menge der Ziele und wenn wir so schön ziellos sind, sagen wir ja. Okay? Wir haben also durch Suche und wenn Sie genau aufgepasst haben, Resolution, dieses Backchaining ist eigentlich Resolution, bekommen wir die Antwort. Das ist im Übrigen fast alles, was Prolog macht. Ja? Noch ein Beispiel. NAT von S von 0. Okay? Ich hoffe, Sie haben die Wissensbank noch im Kopf. NAT von S von 0 kann ich unifizieren, genauso wie oben, mit S von 0 für X. Das gibt mir das Teil sieht NAT von S von 0. Das kann ich wieder unifizieren mit der zweiten, mit der Regel. Das gibt mir NAT von 0. Und NAT von 0 und NAT von 0 kann ich nicht unifizieren, weil 0 und 0, obwohl Sie denken, ja, das ist dasselbe, ist ja nur Englisch, ja, nicht syntaktisch dasselbe sind. Das heißt, meine Suche schlägt fehl und die Antwort ist nein. Okay? Wenn wir systematisch diesen Prozess durchgehen, dann gibt es Ja-Antworten in dem Fall hier und Nein-Antworten in diesem Fall. Und tatsächlich gibt es keinen Beweis von dieser Form hier, der NAT von S von 0 legitimiert. Okay? Üben wir noch ein bisschen. Ja? Wir wissen, mein BMW hat 4 Räder, auch einen Motor und wir wissen was über Autos, ja? Und jetzt kann ich die Frage nicht mehr fragen, kann ich eine Frage mit einer freien Variable stellen. Ja, ich kann fragen, gibt es ein Y, sodass Y ein Auto ist? Was mache ich? Naja, ich versuche Car von Y mit dem ersten Fakt zu matchen. Schlägt fehl. Ja? Car von und has wheels von ist niemals unifizierbar. Has motor schlägt auch fehl. Aber hier kann ich unifizieren. Ja? Y und X werden gleich gemacht, das heißt, ich kann dieses Ziel hier ersetzen durch has wheels von Y4 und has motor von Y. Backchaining. Das erste hier, ich fange jetzt beim ersten Ziel an und versuche, ob ich das erfüllen kann. Ich matche hier, unifiziere hiermit und tatsächlich kann ich unifizieren, wenn Y zu my BMW wird und da dieser Fakt keinen Body hat, kann ich dieses Subziel als erfüllt ansehen. Ja? Bleibt noch ein Übriges, nämlich has motor my BMW, das passt gegen das Beast, dann haben wir die leere Menge von Zielen. Und dann könnte man ja einfach sagen, ja, es gibt tatsächlich ein Auto, aber Prolog ist sehr hilfreich, rechnet die Substitution durch alle Verkettungen zurück und sagt, ja, Y ist my BMW. Hier kommen wir jetzt wieder zurück zu unserer Diskussion von eben, wenn man in gewisser Weise existenzielle Ziele hat. Ja? Und das ist genau, was das ist. Car von Y. Ja, das kommt ja letztlich aus, wenn man es jetzt Resolution sich anguckt, aus, es gibt ein Y-Car von Y. Falsch. Richtig? Es gibt falsch, ist ein für alle X nicht Auto, für alle Y nicht Auto von Y. Und das gibt uns gerade K von Y. Ja, wenn wir uns das jetzt mal in der Resolution überlegen. Und die Antwortsubstitutionen sind nichts anderes als tatsächlich die Substitutionen für die Anfragevariablen zurückgerechnet durch diesen Beweis, der da letztlich dahinter steht. Ja, machen wir mal unser Beispiel. Ja, wir haben Human von Sokrates, wir haben Human von Leibniz, Greek von Sokrates und X ist fehlbar, wenn X menschlich ist. Und dann kann man sich fragen, gibt es ein X, was sowohl fehlbar ist als auch griechisch? Und Sie werden sofort sehen, X wird Sokrates. Das heißt, Prolog gibt mir die richtige Antwort. Ja? Gut. Was wir jetzt hier gemacht haben, wo ich Sie hier immer weiter mal durchgehetzt habe, ist im Prinzip ein Suchproblem. Ja, wir haben ein Suchproblem und das ist nichts anderes, als dass wir Tiefensuche machen. Tiefensuche mit Backtracking. Okay? Und zwar wirklich ohne Iterative Deepening, ohne irgendwelche Sachen, sondern nur Tiefensuche mit Backtracking. Ja? Das haben wir alle schon verstanden. Das haben wir ganz am Anfang gemacht. Warum nehmen wir so ein herzzerreißend einfaches Verfahren? Das ist eine Sache, die man gelernt hat über Prolog oder so etwas. Wenn wir programmieren wollen, dann muss der Mensch, der Programmierer, muss voraussehen können, was die Maschine macht. Ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja? Möglicherweise gibt es bessere Suchverfahren. Aber dann können wir nicht mehr kontrollieren und voraussehen, was die Maschine macht. Deswegen haben wir hier ein sehr einfaches Kontrollverfahren genommen für eine Programmiersprache, von der wir genau kontrollieren können, was sie macht und voraussehen können, was sie macht. Ja? Beispiel, ich habe jetzt so dieses Beispiel mit dem BMW, habe ich erweitert um Rollschuhe und ein Dreirad. Die haben alle beide keinen Motor. Ja, aber und ich habe noch eine weitere Regel für Auto aufgeschrieben, nämlich alles, was motorisiert ist und drei Räder hat, ist auch ein Auto. Okay, das ist, glaube ich, sogar im deutschen Gesetz so verankert. Ja? Das heißt, man kann motorisierte Dreiräder haben und die gehen als Auto vor. Ja, jetzt kann man sich fragen, gibt es ein Auto? Ja, Car von Y als Query. Naja, das erste Mal ist, dass du von oben runter gehst und von rechts nach links machen wir unsere Suche. Ja, dann kommen wir in die erste Regel rein und dann gucken wir nach Y, das drei Räder hat und einen Motor hat. Okay? Wir finden etwas, was drei Räder hat, nämlich mein Dreirad. Okay? Dann versuchen wir das Unterziel, das rauszukriegen, ob das wohl einen Motor hat. Und da schlägt es fehl. Das heißt, wir müssen zurück zum Backtrack Point, und zwar zu dem Backtrack Point, der die Auswahl dieser Regel war. Ja, wir haben alles systematisch stimmt gar nicht. Die Auswahl dieses Faktes hier oben. Okay? Das heißt, gucken wir, gibt es noch eine Möglichkeit, drei Räder-Dinge zu finden? Naja, und zwar durch die Rollschuhe. Okay? Selbe Sache. Wir kriegen auch einen Fehlschlag. Also gehen wir zum Backtrack-Punkt 1. Der Backtrack-Punkt 1, wo wir eine Wahl hatten, war, wo wir diese Regel ausgesucht haben. Wir suchen die andere Regel aus und gehen über die vierräderigen Dinger. Und da kommen wir relativ schnell zum BMW, wie wir es schon vorher gekriegt hatten. Und kriegen raus, dass es ein Auto gibt. Und zwar nicht das Dreirad, weil es keinen Motor hat. Und auch nicht die Rollschuhe, auch keinen Motor, sondern den BMW. Okay, wir machen Tiefensuche mit Backtracking. Und müssen natürlich als Programmierer aufpassen, dass wir nicht unendlich in die Tiefe absteigen können. Wenn wir nämlich unendlich in die Tiefe absteigen, dann haben wir das Äquivalent zu einer Endlosschleife programmiert. Und natürlich weil wir an einer Programmiersprache interessiert sind, ist es wichtig, dass wir das können. Ja, sonst, wissen Sie alle, werden wir keine Programmiersprache hinkriegen. Wir müssen, um Turing-Vollständigkeit hinkriegen, müssen wir sowas wie Endlosschleifen basteln können. Okay? Gut. Jetzt bräuchten wir dringend eine Tafel. Ja, aber ich kann auch schlecht hier einfach an die Wand schreiben. Ja, wenn wir jetzt, können wir auch Funktionen machen. Ja, können wir mit Funktionen rechnen? Die Antwort erstmal ist ja. Wir haben Funktionen im Prolog, weil wir sie in Logik erster Stufe haben und wir können einfach Funktionen aufschreiben. Aber mit denen stellt sich heraus, können wir nicht ordentlich rechnen. Was wir stattdessen tun, ist, dass wir mit Prädikaten rechnen. Und wenn wir zum Beispiel binäre Addition machen wollen, dann machen wir das, indem wir ein... Ah, genau. Wir sind mit der Zeit um und beim nächsten Mal haben wir eine Tafel. Sehr gut. Sie dürfen mich ruhig warnen, wenn ich überziehe. Ja, das ist. Ich will das eigentlich nicht. Gut. Nächstes Mal Tafel, dann geht's auch viel besser. Okay.